podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung nach der Sommerpause. Ich war diesmal wieder in Martinsried zu Gast, wo ich unter anderem vor einigen Monaten mit Christian Laforsch über Wasserflöhe im Stress gesprochen habe. Dieses Mal treffe ich hier Professor Dr. Kirsten Jung.
Mein Fachgebiet im Rahmen der Mikrobiologie ist die Erforschung der Signaltransduktion bei Bakterien. Da geht es vor allem darum, um die Frage, wie Bakterien in der Umwelt Reize wahrnehmen und diese in intrazelluläre Signale umwandeln.
Ich sage es jetzt nochmal einfacher, plakativer. Ich hoffe, Kirsten Jung verzeiht mir das. Sie erforscht, wie Bakterien miteinander kommunizieren. Ja, richtig gehört, kommunizieren. So dumm können sie also gar nicht sein.
Also früher hat man tatsächlich, da muss ich Ihnen recht geben, gedacht, Bakterien sind lediglich dafür da, dass sie sich vermehren und wenig Intelligenz haben. Da muss man natürlich jetzt ganz grundlegend fragen, was ist Intelligenz? Ist ein einfacher Regelkreis mit Rückkopplungsmechanismen bereits Intelligenz? Es hat nichts mit einem Gehirn zu tun. Aber es gibt natürlich schon neuronale Schaltkreise in ganz, ganz einfachster Form. Das muss man schon sagen. Und die Zellen oder die Bakterien sind ja Einzelorganismen, also Einzelzellorganismen, sind schon in der Lage, sowohl auf Reize zu reagieren, aber dann im Prinzip auch sich zu adaptieren.
Mal angenommen, ich bin ein Bakterium. Meine Lebensdauer beträgt knapp 20 Minuten. Was stelle ich in dieser Zeit an? Ich versuche mich zu teilen, das ist schon mal klar. Aber nicht nur das. Ich will natürlich, dass meine Nachkommen und alle anderen Bakterien um mich herum weiterleben. Also muss ich mich an meine Umwelt so gut wie möglich anpassen. Auch wenn diese Umwelt sich eventuell verändert. Aber was können die Zellen tatsächlich an Reizen erkennen? Wie wird das Signal umgewandelt für die Zelle in ein brauchbares Signal? Und wie reagiert die Zelle dann darauf? Seit gut 30 Jahren weiß man, dass Bakterien miteinander kommunizieren können.
Das ist natürlich keine Sprache, wie wir uns jetzt hier am Tisch sitzenderweise unterhalten, aber es ist eine Sprache, die wir auch haben als Menschen, und zwar eine chemische Sprache. Das heißt also, alles das, was mit Riechen zu tun hat, so könnte man es am besten umschreiben, das können die Bakterien auch. Das heißt, sie können im Prinzip erstens erkennen, wer von den eigenen Artgenossen in der Umgebung ist und b, auch wahrscheinlich erkennen, wie viel davon in der Umgebung sind.
Das wird vor allem in dem Augenblick wichtig, wenn es um gemeinsame Aufgaben geht. Zum Beispiel den Befehl, neue Besiedlungsorte ausbauen. Wir sind jetzt nämlich ein Biofilm. Da schließen sich viele Bakterien zusammen und besiedeln erstmal. So funktionieren leider auch viele Krankheiten. Aber Biofilme gibt's eigentlich überall. 95% aller Bakterien leben in einem sogenannten Biofilm.
Biofilme kann man sich am besten vorstellen, wenn man in ein flaches Gewässer geht, auf einen Stein tritt und der ist so richtig schön klitschig. So, das ist eine Komposition aus den verschiedensten Mikroorganismen, da gehören auch Algen mit dazu. Diese Bakterien, das ist die Hauptform einfach. Ich meine, ein anderes Beispiel für einen Biofilm ist ein Zahnbelag. Und man merkt aber auch schon, dass diese Bakterien in diesem Verbund sehr, sehr fest zusammenhalten.
Wenn ich jetzt nochmal ein Bakterium bin und ich habe vor, einen richtig schönen Biofilm zu produzieren, dann muss ich wissen, wer macht mit, wer gehört zu meiner Gruppe und wer nicht. Hier kommt die Kommunikation ins Spiel und wie schon gesagt, zu hören gibt es da nichts.
Das Vokabular besteht aus verschiedenen chemischen Molekülklassen. Ich bin aber überzeugt, dass das Vokabular wesentlich größer ist, dass wir einfach viele Moleküle noch gar nicht kennen. Und Bakterien sind meistens so clever und müssen sicherlich gezwungenermaßen auch haushalten, indem sie halt bestimmte Moleküle, die zum Beispiel intrazellulär eine eher toxische Wirkung haben, ausscheiden, aber gleichzeitig wieder für diese Kommunikation mit in einer abgewandelten Form benutzen können. Dass dann also solche Moleküle durchaus duale Funktionen erfüllen. Auf der einen Seite sind sie sozusagen temporär ausgeschieden, auf der anderen Seite können sie im Prinzip gleich für diese Zellkommunikation mit verwendet werden. Das ist eine spannende Geschichte. Und da sind wir wieder bei den Rezeptoren, um zu verstehen, welche Rezeptoren sind dafür zuständig. Unsere Fragestellung geht jetzt mittlerweile in die Richtung, wie können Bakterien eigentlich spezifisch auf solche Kommunikationsmoleküle reagieren und wie können sie im Prinzip daraus eine einheitliche Antwort formieren?
Also, da ist ein enormes Gewusel an Bakterien, verschiedenen Bakterien. Und da sollen natürlich die eigenen Pappenheimer auf das Kommunikationsmolekül reagieren, aber die anderen bitte nicht. Wie kriegen die Bakterien das hin? Mich beschäftigt aber noch eine Frage. Wozu wollen Bakterien eigentlich kommunizieren? Was haben sie sich zu sagen? Gut, da ist der Punkt Gruppenbildung, das hatten wir schon, andere Bakterien zusammentrommeln. Und dann?
Es geht aber auch darum, und das ist jetzt eine aktuelle Forschungsaufgabe, der wir uns widmen, dass Kommunikation möglicherweise dazu benutzt wird, um Arbeitsteilung zu vollziehen. Das ist natürlich eine völlig neue, interessante Möglichkeit. Und das ist eine Eigenschaft, die man den Bakterien bisher eigentlich nicht zugerechnet hat.
Diesmal bin ich also ein Bakterium, das leuchten kann. Und genau da haben Kirsten Jung und ihr Team eine interessante Entdeckung gemacht. Es kommt also das Signal leuchten und nicht alle tun es, sondern nur 2/3. Leuchtende Bakterien will ich sehen. Schließlich habe ich für die Tonspur auch schon leuchtende Krebschen gesehen.
Gibt es Bakterien zu sehen irgendwo?
Das denke ich schon.
Sprechende Bakterien, bitte.
Ich habe jetzt da leider nichts vor, aber da können wir mal ins Labor gehen. Haben wir ein paar leuchtende Bakterien irgendwo?
Ja, müssen wir. Ich habe eine Übernachtkultur vom Bildschirm. Ich check die mal ganz kurz noch.
Können wir da in den dunklen Raum gehen?
Mit Kirsten Jung gehe ich über die langen Flure des Biozentrums. Schwere Türen werden geöffnet, dahinter ist es warm und laut. Das sind die Inkubationsräume. Hier hat es zwischen 30 und 37 Grad und überall stehen Geräte, die Schüttelbewegungen machen.
Diese Schüttelbewegung ist einfach nur notwendig, um genügend Sauerstoff in diese Flüssigkulturen einzutragen. Das heißt, die meisten Organismen haben eine bestimmte Affinität zum Sauerstoff. Es gibt solche, die also ganz früh auf der Erde waren, die wirklich für die Sauerstoff toxisch ist. In den Frühzeiten auf der Erde gab es keinen Sauerstoff. Das heißt, diese Organismen sind nach wie vor angepasst an eine sogenannte anaerobe Lebensweise. Dann gibt es solche, die nur einen moderaten Sauerstoffbedarf haben. Das sind die zum Beispiel hier, da wird dann ganz langsam geschüttelt. Beziehungsweise manche brauchen auch eine bestimmte Atmosphäre. Und das sind hier unsere E. colis oder die Hyperion. Die brauchen halt sehr viel Sauerstoff. Und da sieht man hier jetzt schon an dieser Trübung.
Also das ist aber jetzt im Grunde genommen ein Paradies für Ihre Bakterien. Sie probieren es denen so schön wie möglich zu machen.
Genau.
Okay. Und es sind verschiedene Bakterien.
Das sind richtig. Und letztendlich brauchen sie natürlich ein geeignetes Nährmedium, um Nährstoffe aufzunehmen. Sie brauchen eine geeignete Temperatur und sie brauchen entsprechend Sauerstoff.
Wir verschwinden in einem kleinen Zimmer, in dem es stockdunkel ist. Man sieht die eigene Hand nicht vor Augen und fühlt sich ganz schön verloren hier drin. Aber hier kann man sehen, wie die Bakterien leuchten.
Das sind jetzt die Vibrionen, die ab einer bestimmten Zelldichte anfangen zu luminisieren. Das heißt also, das Eigenlicht zu produzieren. Jetzt müssen wir ein bisschen warten.
Hier in der Mitte, direkt neben dem Gerät, da sieht man es schon mal sehr gut.
Okay.
Sehen Sie das?
Ja, ich sehe hier was. Genau. Und da sehe ich auch noch.
Genau.
Vielleicht nochmal aufstellen, dann leuchten die meistens immer noch ein bisschen besser.
Ja, aber man sieht schon, das ist so eine Art Reagenzgläschen. Ja?
Genau, aha. Genau. Dafür brauchten wir diesen absolut dunklen Raum.
Und dann ist jemand schreiend rausgerufen, ja, ich hab's gesehen. Oder auch nicht, oder?
Das war tatsächlich so, dass meine Doktorandin kam und sagt, das gibt's nicht. Ich habe das beobachtet, es leuchten nicht alle.
Schön.
Das war also der Aha-Effekt. Nicht alle Bakterien haben geleuchtet, sondern nur 2/3. Warum Bakterien leuchten, darüber gibt es übrigens nur Spekulationen. Wir lassen Ihnen jetzt einfach mal den Spaß. Genetisch sind diese Bakterien jedenfalls völlig identisch. Das muss man im Hinterkopf behalten. Wieso leuchtet dann nicht jeder dieser kleinen Einzeller? Kirsten Jung sagt Arbeitsteilung. Ich sage Planlosigkeit. Wenn ich mir nämlich vorstelle, die Bakterien sind wie eine Schulklasse und der Lehrer sagt, leuchten und ein Drittel leuchtet nicht, dann hat dieses Drittel das einfach nicht mitbekommen.
Okay, das ist richtig. Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und zwar genau diese Frage haben wir wissenschaftlich adressiert. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach die Kommunikationsstärke erhöht, indem wir mehr von diesen Kommunikationsmolekülen zu einer wachsenden Kultur gegeben haben. Und da ist genau das passiert, dass, wie mit Ihrem Vergleich mit der Schulklasse, das eine Drittel tatsächlich angefangen hat zu leuchten. Das heißt also, das war für uns ein guter Beweis, es gibt keine Mutation. Diese Bakterien sind prinzipiell in der Lage, Licht zu produzieren. Und wie Ihre Vermutung völlig richtig ist, sie haben den Befehl nicht erhalten. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, dann gibt es aber scheinbar die Möglichkeit, dass alle Licht produzieren. Aber es muss ja irgendwo einen natürlichen Mechanismus geben, der von Vorteil ist, dass nur 2/3 dem Befehl gehorchen und 1/3 nicht. Und dann haben wir eine andere Eigenschaft angeschaut, nämlich das Beispiel der Biofilmbildung. Und da ist es so, wenn alle unter Bedingungen, wo alle Bakterien leuchten, wird nicht mehr genügend Biofilm produziert.
Und da wären wir dann schon bei der Arbeitsteilung. Und noch etwas zeigt dieser Versuch. Bei der Bakterienkommunikation darf weder geflüstert noch geschrien werden. Die Lautstärke muss stimmen, damit die richtige Gruppe anfängt zu arbeiten. Jetzt mal wieder im übertragenen Sinne gesprochen, denn mit Ohren hat das ja wie gesagt nichts zu tun.
Jetzt beschäftigen Sie sich mit der Kommunikation nicht deswegen, weil Sie gerne mit Bakterien sprechen wollen irgendwann mal in Zukunft, sondern weil Sie zum Beispiel auch gerne dazwischen funken würden. Also das wäre ja mal so eine Möglichkeit, dass man Krankheiten oder den Ausbruch von Krankheiten, genau, die Verbreitung von Krankheiten im Körper verhindert oder stoppt, indem man einfach Störsender installiert sozusagen. Genau. Einfach in Anführungszeichen.
Genau, das ist auch eine Frage, die uns interessiert und die uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird, wie man solche Störsender einbauen könnte. Also eine Idee ist schon, dass man zum Beispiel die Kommunikation übersteuert, also im Prinzip die Lautstärke artifiziell erhöht, dass man dann zwar die Population zum Leuchten bringt, auf der anderen Seite die Biofilmbildung herabsetzt.
Klingt fast wie eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme für Bakterien. Die haben dann so viel zu tun, dass sie gar nicht dazu kommen, uns krank zu machen.
Jetzt gibt es ein wunderbares neues DFG-Schwerpunktprogramm, dessen Titel Sie mir jetzt bitte sagen müssen, weil ich will ihn nicht vorlesen müssen.
Phänotypische Heterogenität und Soziobiologie bakterieller Population.
Wie können wir das übersetzen?
Da geht es um Phänomene, dass also genetisch identische Organismen doch unterschiedliche phänotypische Eigenschaften haben. Das kann man sich am besten beim Menschen vorstellen. Das heißt also, eine phänotypische Eigenschaft ist zum Beispiel die Augenfarbe, obwohl die genetische Basis meistens sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt also, genetisch homogene Populationen spalten sich auf in unterschiedliche Phänotypen, sprich Beispiel bei den Bakterien, die einen produzieren Licht, die anderen produzieren kein Licht. Und wir wollen jetzt herausfinden im Rahmen dieses Schwerpunktes an verschiedensten Modellorganismen, wie kommt es zur Ausprägung dieser phänotypischen Eigenschaft, dieser unterschiedlichen Eigenschaft, sprich wie werden Subpopulationen eigentlich gebildet. Das sind zum einen die Kommunikationsmoleküle, die dazu führen, dass man kommunikationsgetrieben solche Subpopulationen ausbildet. Zweite Möglichkeit sind aber auch intern lokalisierte Schalter, die also die eine Subpopulation veranlagen, die eine Eigenschaft auszuprägen, die andere Subpopulation wird der Schalter umgelegt, die andere Eigenschaft auszuprägen. Und es sind drittens aber auch Überlebensstrategien. Das heißt also, zum Beispiel Organismen in besonders unter stressreichen Bedingungen setzen auf zwei unterschiedliche Strategien, das sogenannte Bed-Hedging, auf unterschiedliche Karten setzen, könnte man es am besten übersetzen. Das heißt also, es geht um Überleben überhaupt. Eine Subpopulation wählt die eine Strategie, die andere Subpopulation wählt die andere Strategie. Und dann stellt sich am Ende raus, welche besser ist. Aber wie gesagt, für die Bakterien ist eigentlich nur wichtig, zu überleben überhaupt.
Also einfacher, wer leuchtet und wer nicht? Und warum leuchten die einen, während die anderen Biofilm produzieren oder Enzyme spalten? Wir denken wieder an das Drittel, das nicht geleuchtet hat.
Das hat natürlich insgesamt von klinischer Seite Implikationen, als dass man sich vorstellen kann, dass also Organismen, die zum Beispiel durch Antibiotika behandelt werden sollen, nicht alle darauf reagieren. Ein Teil sind in so einem sogenannten Ruhezustand. Das heißt, die werden durch solche Antibiotika gar nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen, können damit auch im Prinzip, nachdem die Behandlung vielleicht abgeschlossen ist, dann wieder munter sich vermehren.
Wenn man die Schalter kennen würde, könnte man verschiedene Krankheiten, zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, in den Griff bekommen.
Dauert aber noch.
Dauert leider noch. Aber es besteht zurzeit wirklich Hoffnung, weil zurzeit sehr, sehr intensiv daran geforscht wird.
Die Schalter hätten aber auch Implikationen in der Biotechnologie, und zwar beim chinesischen Essen. Nur als Beispiel. Da wird ja gerne der Geschmacksverstärker Glutamat verwendet. Und Glutaminsäure wird in großen Mengen in sogenannten Fermentern produziert. Fermenter nennt man auch Bioreaktoren. Also große Behälter, in denen möglichst optimale Bedingungen herrschen, um Verschiedenes zu kultivieren. Wenn jetzt nur 2/3 der Bakterien hier Glutaminsäure produzieren und 1/3 nicht, dann ist natürlich auch die Ausbeute geringer, als wenn alle fleißig wären. Also ein wirtschaftlicher Faktor. Wer herausfindet, wo der Glutaminschalter sitzt, könnte mehr daran verdienen. Wir bleiben beim Geld und jetzt wird es wirklich visionär.
In der angewandten Forschung, Biotechnologie, wenn man es tatsächlich gelingen würde, aus Stroh Benzin oder Diesel herzustellen, gerade angesichts der immer knapper werdenden Ressource an Erdöl, Erdgas, wäre das natürlich eine fantastische Möglichkeit. Das geht prinzipiell zurzeit schon, aber die Ausbeute ist zurzeit noch sehr, sehr gering. Das heißt, also da muss noch dran gearbeitet werden. Prinzipiell funktioniert es schon.
Weg von den Dollarzeichen in den Augen. Eigentlich interessieren mich eher die Varianten, in denen es um die Medizin geht, in denen wirklich Menschen geholfen werden kann.
Wenn ich an meinen Kollegen Dirk Trauner denke, der versucht, lichtschaltbare Rezeptoren zunutze zu machen, um zum Beispiel Blinden zum Sehen zu verhelfen. Oder andere Beispiele, wo man Schaltkreise einbaut, wo man zum Beispiel dann Stoffwechselerkrankungen doch besser behandeln kann. Da sehe ich natürlich dann auch schon Potenzial bis hin zur Heilung von bisher nicht behandelbaren Krankheiten.
Hier liegt also der Schlüssel zu vielen verschiedenen Dingen und nicht alle davon müssen gut sein. Wer ganze Chromosomen künstlich herstellen kann, könnte auch Biowaffen mit großem Krankheitspotenzial herstellen, oder?
Jeder Fortschritt hat natürlich auch das Potenzial, ausgenutzt zu werden für nicht gerade friedliche Zwecke. Mhm. Ja, aber wie gesagt, da gibt es zum Beispiel bei den Firmen, wo wir zum Beispiel solche synthetische DNA bestellen können, immer wieder Computerprogramme, die halt dann durchaus testen, inwieweit sind denn zum Beispiel solche toxinkodierenden DNA-Fragmente hier dabei. Und die würden sofort Alarm schlagen, wenn da irgendwo solches Material geordert werden würde.
Kirsten Jung sieht die Risiken eher gelassen. Die Organismen seien so komplex, dass da nicht einfach jemand in seiner Garage damit herumbasteln könnte. Sie bleibt im Gespräch lieber auf der guten Seite, der Seite der Wissenschaft und Grundlagenforschung.
Aus evolutionärer Sicht ist es genauso spannend, als dass man sich natürlich auch überlegen kann, wieso sind solche Subpopulationen eigentlich nach wie vor nach 3,5 Milliarden Jahren Evolution der Bakterien nach wie vor auffindbar? Weil man sich ja eigentlich überlegen könnte, dass eigentlich die Besten immer in der Evolution den Vorzug haben.
Vielleicht ist es eine Form der Evolution, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern Vielfalt mit einzubeziehen. Vielleicht ist das in diesem Fall die erfolgreichere Strategie.
Wenn man sich Tag aus, Tag ein mit Bakterien beschäftigt, werden sie einem dann irgendwann sympathisch?
Sie sind immer sympathisch.
Wenn man krank im Bett liegt, eher nicht.
Das stimmt. Wenn das einen dann selbst betrifft und man dann alles das, was man aus Vorlesungen weiß über pathogene Organismen, dann ist man erstaunt, welche Macht Bakterien haben. Ja. Da vielleicht eine interessante Zahl, dass also im Menschen wir 10-mal mehr Bakterien haben, als wir menschliche Zellen haben. Das unterschätzt man, aber mittlerweile gibt es da sehr viele Forschungen, nicht in meinem Labor, zur Forschung zum Beispiel der Zusammensetzung der Darmflora. Und ich hoffe, dass da in Zukunft neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Denn man muss sich immer vorstellen, dass zurzeit von dieser Unmenge an verschiedenen Bakterien nur zu ungefähr 20% überhaupt bekannt sind. Also insgesamt auf der Erde sind eigentlich nur 3% von allen existierenden bakteriellen Spezies bekannt.
Ich habe vorhin den Begriff Schalter ins Spiel gebracht und der führt uns jetzt hinüber ins Reich einer ganz neuen Wissenschaft und zwar zur synthetischen Biologie.
Ja, synthetische Biologie ist ja bekanntlicherweise eine neue Fachrichtung der Biologie. Das Schöne an dieser Fachrichtung ist, dass sie wirklich darauf beruht, dass man mit den Expertisen verschiedener Fachrichtungen zusammenkommt und da gemeinsam neue Werkzeuge entwickelt, um biologische Fragestellungen zu lösen.
Wie vorhin schon erwähnt, wollen die Biologen herausfinden, wo die molekularen Schalter sitzen, die dafür sorgen, dass Subpopulationen entstehen. Also die Schalter, die entscheiden, wer leuchtet und wer Biofilm produziert. Wer denkt, das kann doch bei einem simplen Bakterium nicht so schwer sein, der irrt sich. Denn es geht hier um komplexe Organismen. Also versucht man, die Systeme zu minimieren, sie auf ihre existenziellen Bestandteile herunterzubrechen. So will man bestimmte Prozesse besser verstehen.
Ja, die minimale Zelle entspringt der Idee, dass wir auch bei einem Modellorganismus wie Escherichia coli, der seit also mehr als 100 Jahren beforscht wird, intensiv beforscht wird, nach wie vor nicht alle Gene in ihre Funktion verstehen.
Also wird vereinfacht, soweit es geht.
Kennen wir alle Komponenten, die jetzt an einem bestimmten Prozess beteiligt sind? Kann man das auf diese wenigen Moleküle herunterbrechen? Ja, nein. Oder fehlt uns noch etwas? Und wenn es gelingt, dass man das tatsächlich so auf solche minimalen Anforderungen herunterbrechen kann, dann kann man natürlich auch wiederum sagen, ja, dann, wir stehen dazu, mehr ist eigentlich wirklich nicht notwendig. Und das geht so weit, dass man bestimmte Prozesse tatsächlich außerhalb der Organismen stattfinden lassen kann. Das sind solche Minimalsysteme, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt verstehen wir das. Das sind die minimalen Anforderungen an das System, damit das System funktionell tatsächlich intakt ist.
Und wenn man alleine an seine Grenzen stößt, holt man sich eben Hilfe. In diesem Fall haben Experten der theoretischen Physik Modellierungsstudien gemacht. Die Biologen lieferten quantitative Daten und die Physiker haben dann am Reißbrett gearbeitet. Das theoretische Ergebnis wurde an die Biologen zurückgegeben, die dann experimentell versuchen, entworfene Schaltkreise nachzubauen und zu testen.
Im Glücksfall passt das alles zusammen. Meistens ist es doch komplexer, als wir uns das vorstellen. Das heißt aber auch, da hilft es uns, dass wir sagen, okay, das, was bisher jetzt designt worden ist, braucht noch zusätzliche Komponenten. Und das wiederum hilft uns als Experimentatoren, danach zu forschen, wo sind diese zusätzlichen Komponenten. Haben wir diese zusätzlichen Komponenten gefunden, gehen wir wieder zurück und sagen, okay, baut die bitte mit in euer Modell ein. Wie sieht das Ganze dann aus? An diesem einfachen Beispiel kann man sich schon vorstellen, dass also damit wirklich Möglichkeiten geschaffen werden, die man sonst in der traditionellen Forschung von solchen Prozessen eigentlich nicht benutzt hat.
Und so gibt und gab es viele Kooperationen und Workshops. Mit Chemikern zum Beispiel. Die Fragen, wie kann man wie bei Lego die Bausteine zusammensetzen, sie definieren? Wie sieht es aus mit neuen Bausteinen? Oder kann man Ökosysteme synthetisch nachstellen? Können Organismen, die in der Natur nie zusammenkommen, trotzdem auch miteinander kommunizieren? Dazu gab es dann auch eine internationale Tagung hier in München am Biozentrum, zu der im Juli Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen angereist waren.
Wenn es darum geht, biologische Systeme zu verändern oder einzugreifen in diese Systeme und da Kleinigkeiten zu verändern, ist dann nicht die Genetik auch ein Teil der synthetischen Biologie?
Sicher, klar. Letztendlich muss man natürlich sagen, genetische Veränderungen hat man schon eingeführt, indem man zum Beispiel Züchtungen durchgeführt hat. Das ist ein altes Prinzip. Ja. Gentechnik sind letztendlich auch gezielte Manipulationen. Was man jetzt im Prinzip noch mehr bei der synthetischen Biologie berücksichtigt, ist, dass man tatsächlich im Vorfeld sich Designstrategien überlegt. Also noch mehr theoretisch getrieben solche Fragestellungen betreibt, die dann dadurch auch wesentlich komplexer sein können.
20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und technisches Personal hat Kirsten Jung in ihrer Arbeitsgruppe. An 4 Projekten wird gleichzeitig gearbeitet. Zum Beispiel werden gerade Subpopulationen getrennt. Welche Eigenschaften haben sie noch, außer Leuchten, Biofilmbildung und so weiter? Was können sie?
Die zweite Aufgabe besteht sicherlich darin, dass wir auch so ein bisschen synthetischer Ansatz, dass wir mit den Kommunikationsmolekülen ein bisschen spielen wollen. Sprich, möglicherweise diese Moleküle einsetzen, auch um Antibiofilmstrategien zu entwickeln und das auch auszuweiten, nicht nur bei den Vibrionen, was unser Modellorganismus ist, sondern vielleicht auch auf klinisch relevante Organismen.
Es gibt so viele Fragen zu beantworten, dass ich sie hier gar nicht alle stellen kann. Es sind komplizierte Fragen, abstrakte Fragen, verzweigte Fragen.
Ich meine, das Spektrum meiner Aufgaben ist vielfältig und wie gesagt, das finde ich eigentlich das Schöne an dem Wissenschaftlerinnenberuf, dass man von morgens, wenn man die Tür aufmacht zum Büro, weiß, dass man eigentlich einen spannenden Bogen an verschiedenen Aufgaben tagtäglich hat. Es sind natürlich manchmal auch Sachen, wo man sagt, ach nee, dazu habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust, dass ich jetzt das eine oder andere Gutachten da noch zusätzlich schreiben muss. Aber ja, mein Gott, der überwiegende Teil ist eigentlich, man kann selbst entscheiden, was man beforschen möchte. Forschungsfragen, die wir haben, sind alle sehr, sehr spannend. Und wenn man das Ganze dann tatsächlich auf Tagungen oder in Form von Manuskripten der Welt zur Verfügung stellt und da auch demonstriert, dass man die bestimmte Erkenntnisse gefunden hat oder dass man Tagungen organisiert und das wird zum Erfolg, das sind natürlich dann die Highlights einer solchen Arbeit.
Kirsten Jung tut außerdem viel für die Frauenförderung, vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie hat ein Budget, um finanziell Nachwuchswissenschaftlerinnen zu unterstützen, um beispielsweise eine Anschubfinanzierung für neue Projekte zu leisten. Sie selbst ist das beste Beispiel dafür, dass Frauen in der Wissenschaft durchaus erfolgreich sein können, auch wenn sie wie Kirsten Jung Kinder haben. Ihre beiden Söhne sind mittlerweile erwachsen. Aber zurück zu den Bakterien, zur synthetischen Biologie. Eine Frage muss ich nämlich unbedingt noch stellen.
Haben denn so synthetisch veränderte Zellen überhaupt eine Chance in der Natur?
Ach, da habe ich schon immer Zweifel bei unseren Laborstäben. Ich glaube nicht. Sie sind maßgeschneidert für bestimmte Zwecke. Und alles das, was letztendlich Maßschneidung bedeutet, bedeutet Verlust an Vielfältigkeit. Und der Überlebenskampf in der Natur ist, glaube ich, ungleich höher als das, was jetzt unsere Laborstimme ausmacht.
Faszinierend, wie ausgeklügelt die Natur ist, oder? Ich war mit Sicherheit nicht zum letzten Mal im Biozentrum und ich bin gespannt, was mich nächstes Mal hier erwartet. Von Kirsten Jung und ihren Bakterien verabschiede ich mich allerdings für heute und von euch auch. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin, wie immer, frohes Forschen, eure Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.